Als Birgit mich kürzlich fragte, was mich im Moment geistlich bewegt, da kam ich mir ein bisschen strebermäßig vor, weil was mich im Moment bewegt, ist die aktuelle Predigtserie Bilder der Gemeinde in der Bibel. Vielleicht bewegt es mich deswegen, weil ich auch Bilder von der Gemeinde habe. Ich habe so meine Vorstellungen, wie die ideale Gemeinde sein könnte. Und ich habe auch Vorstellungen davon, was für mich persönlich ganz gut wäre. Und vielleicht ist es gerade deswegen, weil ich habe schon viele Gemeinden besucht im Laufe meines Lebens. Und ich sag mal, da könnte ich jetzt mal so das Beste rauspicken und dann so die für mich ideale Gemeinde zusammenstellen. Ich fürchte, das ist nicht unbedingt genau das, was Gott sich vorstellt. Und ich glaube, er rückt da bei mir so ein bisschen was zurecht. Und ich habe jetzt einfach noch mal so ein bisschen zusammengefasst, welche Predigtelemente mich einfach besonders angesprochen haben. Ich glaube, was mich am tiefsten berührt hat, das war das Bild von der Arche. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich habe alle christlichen, also biblischen Geschichten quasi, ich weiß nicht, wann das erste Mal gehört, und ich kenne sie alle auswendig und ich könnte die meisten davon ad hoc erzählen, ohne Details zu vergessen und so. Das heißt, die Geschichte von Noah kenne ich total gut und ich habe mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, dass Noah da in diesem Kasten saß, auf dem Meer, draußen tobt der Sturm möglicherweise. Er hat kein Segel, er hat kein Steuer. Er sitzt einfach nur da drin und wartet ab, bis es vorbei ist. Und was ich vielleicht noch heftiger finde, er muss es ja vorher gemerkt haben. Er hatte ja diesen Bauplan und hat die Arche selber gebaut. Er hat diesen Kasten, in dem er nachher saß, selber gebaut. Und er muss ja irgendwann gemerkt haben, von Steuer, Ausguck oder Segel sehe ich hier einfach nichts. Und das finde ich völlig faszinierend. Und ich bin mir sicher, dass es euch auch so geht. Es gibt so diese Situationen, da fühlt man sich genauso. Es gibt da diesen dunklen Kasten, man hat kein Steuer, kein Segel und auch keinen Ausblick. Und man weiß nicht, wo es hingeht. Und fragt sich, was Gott sich dabei denn nun wohl gedacht hat. Und ich frage mich dann, darf Gott mich eigentlich in so einen Kasten stecken, beziehungsweise darf er mich sogar dazu auffordern, den selber zu bauen? Darf er das? Ist er für mich so weit her, dass ich mich auf so einen Plan einlasse? Genau. Ich habe noch keine Antwort darauf, weil ich merke, da gibt es so kleine Widerstände in meinem Herzen. Ich bin nicht so glücklich mit der Idee, in einem dunklen Kasten auf dem offenen Meer zu treiben. Aber ich merke, es ist so die Fragestellung, wo ist Gott eigentlich der Herr in meinem Leben? Was darf er eigentlich, wenn ich sage, er ist der Herr? Oder was darf er, wenn ich sage, er ist der Herr dieser Gemeinde? Was bedeutet das denn eigentlich für mich? Oder was mich auch sehr angesprochen hat, ist die Sache mit dem Ackerfeld. Also diese Vorstellung, dass die Gemeinde ein Ackerfeld ist, dass da so die Jahreszeiten über sich ergehen lässt. Also ich persönlich wäre ja für dauerhaften Frühling mit einem sanften Lüftchen und vielleicht einmal am Tag ein leichter Schauer. Das wäre so meine Vorstellung. Ich würde sagen, da gehen wahrscheinlich die meisten mit mir mit. Aber so ist das ja nicht. Insbesondere auch hier in Europa nicht. Ne? Es gibt ja so alles Mögliche zwischen sengender Sonne und Schwüle im Sommer, ordentlichen Stürmen, Hagel und sonstigem Wetter im Herbst und dann ordentlich mal Frost im Winter. Die Jahreszeiten würde ich dann schon mal gerne ausklammern. Trotzdem hat Gott die Gemeinde mit dem Ackerfeld verglichen. Und er sagt, dass er die Ernte schenkt. Das stellt für mich wirklich die Frage, was ist das für mich? Wie glaube ich das, dass Gott die Ernte schenkt? Und was bedeutet das für Umstände, die mir vielleicht nicht so gefallen? Ihr merkt, ich habe mehr Fragen als Antworten, aber das ist ja auch nicht schlecht. Das regt euch vielleicht auch nochmal an, über Gottes Bild von der Gemeinde nachzudenken. Und was mich auch sehr angesprochen hat, das war Philipps Predigt über unsere gemeinsame DNA. Das fand ich super. Das hat mich sehr angesprochen und ich dachte, das ist cool. Wir haben alle die gleiche DNA und dieses, dass wir Gott als den Herrn in unserem Herzen haben, das ist unsere DNA, die uns verbindet. Und vielleicht verbindet uns hier in der Gemeinde noch die Art, wie wir das tun, wie, also auf welche Weise wir dem Ausdruck verleihen. Das gefällt mir. Finde ich gut. Ich finde es schön, diese Idee zu haben, dass ich mit euch etwas teile und dass das darin Ausdruck findet, dass wir hier zusammen in der Gemeinde sind. Und was mich in Philipps Predigt auch sehr angesprochen hat, war die Frage, ja, vertraue ich denn Gott wirklich? Glaube ich, dass er es gut mit mir meint? Glaube ich das auch, wenn ich in der Arche auf dem Meer schwimme? Glaube ich das auch, wenn gerade Winter ist und das Ackerfeld sich sehr frostig anfühlt? Glaube ich das, wenn ich im Gottesdienst sitze und unkonzentriert bin? Glaube ich, dass er auch Herr über die abschweifenden Gedanken ist, die ich habe? Glaube ich, dass, wenn meine Kinder unruhig sind und ich mich vielleicht sonst schon auf den Gottesdienst konzentrieren könnte? Was bedeutet das für mich, wenn ich nach dem Gottesdienst mit Leuten quatsche? Was bedeutet das für mich, wenn mich Dinge stören? Wann sage ich was, wann sage ich nichts? Ich möchte nochmal neu entdecken, was es bedeutet, dass Gott der Herr ist. Ich glaube, dass sich bei mir viele Vorstellungen ein bisschen eingefahren haben, eingeschlichen haben. Und was mich rettet aus all den Fragen, das ist die Aussage von Susi, die gepredigt hat, dass Gott der Hirte ist und der sich mit Schafen auskennt, die, wenn sie auf den Rücken gedreht worden sind, gar nichts mehr können. Und ich glaube, das ist ein Bild, das uns auch manchmal trifft, dass wir wie Schafe sind, die auf den Rücken gedreht worden sind und einfach nicht mehr da rauskommen. Ich möchte euch nochmal einladen, über die vielen schönen Predigten mit tollen Gedanken und inspirierenden Worten nachzudenken über Gottes Bilder von der Gemeinde. Mit mir oder alleine, wie ihr möchtet.
Ja, der zweite, der uns was mitteilen möchte, ist der Emanuel. Emanuel ist auch schon ganz lange in der Gemeinde. Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Mann und ich damals hier hingezogen sind, vor 28 Jahren, da sind wir in den Hauskreis gekommen und da bist du damals als 14-Jähriger dazugestoßen. Das heißt, so lange kennen wir uns jetzt schon und ich freue mich schon, was du uns mitzuteilen hast.
Danke, Elke. Ja, es ist schon eine Zeit her, seitdem ich gepredigt habe. Meine Frau hatte mich jetzt letztens gefragt, hast du überhaupt schon mal gepredigt? Da meinte ich so, ja, schon eine Zeit her, als ich damals noch mit Birgit in der Landeskirche war und die Jugendarbeit noch gemacht hatte, habe ich in Jugendgottesdiensten gepredigt. Also schon eine Zeit her. Also Jugend ist schon ein bisschen vorbei. Aber das, was Friederike gerade erzählt hat, war eine tolle Überleitung. Ich suche sie jetzt gerade, aber sie ist, glaube ich, klar. Ah, okay. Als sie die Geschichte vom Schaf erzählt hat. Als Birgit uns angerufen hatte, Elke und mich, und uns angesprochen hatte, ob wir uns das vorstellen könnten, eine Predigt oder etwas zu erzählen, so eine Kurzpredigt zu machen, fiel mir als allererstes ganz spontan der Psalm 23 ein. Der Psalm 23 ist eine Bibelstelle aus den Psalmen Davids, die uns unser ganzes Leben als Familie eigentlich immer begleitet haben. Der Psalm 23 ist der Konfirmationsspruch meiner Mutter, das ist der Trauspruch meiner Eltern. Ich habe diesen Psalm 23 das erste Mal, als ich im Gymnasium in der 5. Klasse war, im Religionsunterricht auswendig gelernt. Und meine Frau hat mich gestern noch daran erinnert, es ist der Psalm, den Birgit meinem Vater am Totenbett zugesprochen hat. ohne dass sie wusste, dass wir diesen Bezug zu diesem Psalm 23 haben. Und deswegen ist dieser Psalm 23 für uns als Familie eigentlich sehr, sehr wichtig. Jetzt denke ich mal, ist nicht jedem dieser Psalm 23 vielleicht in Gänze so geläufig. Und ich habe dann einfach mal überlegt, ja, wie bringe ich das am besten didaktisch zu euch rüber? Und da habe ich recherchiert und aus dem Musical David ein ganz tolles Lied gefunden. Ich bin der Technik ganz dankbar, dass die das auch jetzt ganz schnell gefunden haben. Und anschließend werden die dann nochmal den Psalm 23 in der Luther-Version hierauf projizieren. Und dann würde ich euch gerne da mitnehmen in den Gedanken, die wir als Familie mit diesem Psalm 23 verbinden. In meiner Bibel steht als Überschrift zu dem Psalm 23 der gute Hirte. Ja, gute Hirte bedeutet für mich, dass es auch schlechte Hirten gibt oder dass es normale Hirten gibt. Hier ist aber die Rede vom guten Hirten. Was ich toll finde, ist, dass ganz am Anfang steht, und das ist eine richtige Zusage, dass es durch diesen guten Hirten uns an nichts mangeln wird. Es ist eine Feststellung. Es ist nicht irgendwie eine Vermutung, sondern eine Feststellung. Und was ich klasse finde, ist, dieser gute Hirte geht erstmal auf die Grundbedürfnisse ein. Essen und Trinken. Nichts Extraorbitantes, das Essentielle. Und wenn seine Herde dann gesättigt ist, genügend zu essen, genügend zu trinken hat, ist diese Herde gestärkt. Gestärkt auf den Weg zu gehen. Und diese Herde geht auf ihren Weg und Gott macht das zu seiner persönlichen Sache, indem er nämlich sagt, ich trage dafür Verantwortung, ich stehe dafür gerade mit meinem Namen. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Was Gott uns auch zusagt, ist, dass er uns hundertprozentig nicht davor bewahrt, dass wir durch Täler gehen oder dass wir uns Feinden stellen müssen. Aber das Gute ist, dass wir das mit ihm machen. Gott bietet sich hier quasi als persönlicher, ich habe es meiner Frau gestern gesagt, als Bodyguard an. Ja, mit seinem Stecken und Stab verteidigt er uns. Quasi die Waffen, die von einem Hirten da sind, die, sag ich mal, Werkzeug sind, Handwerkzeug sind, mit denen er sich auskennt. Und ich denke mal, David, als er dieses Lied geschrieben hat, kannte sich damit aus. Und er hat es bewiesen mit Goliath, dass er mit seiner Schleuder auskam. Gott sagt uns das zu, wenn ich euer Hirte sein darf, dann verteidige ich euch. Und es wird eigentlich noch viel trivialer, indem er einen Tisch vor den Feinden aufbaut. Wo man sich das vorstellen würde, normalerweise die Flucht zu ergreifen, zu überlegen, ob man kämpft. Nein, Gott ist so cool, sage ich mal, dass er einen Tisch aufbaut vor den Feinden. Das ist für mich so ein Zeichen, dass wir uns ganz bequem an einen Tisch setzen und uns das nicht anhaben kann, dass uns Feinde gegenüberstehen. Und dann, wenn wir an diesem Tisch sitzen, badet er. Er schenkt uns voll ein und macht uns zu Königskindern. Und wenn wir uns dann entscheiden, in seinem Haus zu bleiben, sagt er uns auch etwas zu, dass uns immer Gutes und Barmherzigkeit. Und das ist das Essentielle, denke ich mal, als Königskind. Gutes und Barmherzigkeit, dass uns das begleiten wird. Auch wieder essentielle Sachen. Nichts weit hergeholtes. Ich denke mal, letztendlich ist es für uns die Entscheidung und das macht uns zu Individuen, ob wir uns jetzt entscheiden, diesem guten Hirten zu folgen, ob wir überlegen, als Einzelschaf durch die Gegend zu laufen, als ob wir uns entscheiden, vielleicht diese Täler oder diese Konfrontation mit unseren Feinden alleine durchzustehen oder ob wir uns anderen Hirten anschließen. Das ist die Wahl, vor der uns Gott stellt. Und ich kann nur sagen, wir als Familie haben gute Erfahrungen damit gemacht, ihn als Hirten zu haben.
Ja, ich freue mich jetzt auch ganz besonders auf die Denver. Denver, ich glaube, du weißt das gar nicht, aber ich bin sehr beeindruckt von dir. Die Denver ist 18 Jahre alt. Ich weiß nicht, wir kennen uns auch schon eine ganze Zeit. Und was ich bei dir einfach erlebe, ist, dass du einen sehr starken Glauben hast, dass du eine Lebensfreude hast, die ich immer sehr bewundere, und dass du auch ein Mensch bist, wo ich oft den Eindruck habe, auch wenn Schwierigkeiten da sind, mit Gott gehst du da durch. Und ich finde das erstaunlich bei so einem jungen Menschen, dass das schon so tief verankert ist. Und von daher freue ich mich jetzt ganz besonders darauf, dass du uns heute noch was sagen möchtest.
Als mich Birgit vor ungefähr 2 Wochen anrief und mich fragte, ob ich gerne predigen möchte, war ich erstmal erstaunt und sagte sofort zu. Denn predigen wollte ich schon immer. Aber ich habe mich nie getraut zu fragen und über was auch. Und als ich dann auch fragte, worüber denn, meinte Birgit, predige über das, was dir auf dem Herzen liegt. Wunderbar. Kennt ihr das, wenn ihr Tagträume habt und euch vorstellt, etwas Neues, etwas Besonderes zu tun? Kennt ihr das, wenn ihr während der Autofahrt, Busfahrt oder beim Spaziergang Was-wäre-wenn-Sätze bildet? Kennt ihr das, wenn es viel einfacher und bequemer ist, innerhalb seines Alltags trott zu bleiben, als etwas Neues zu starten? Also ich kenne das zur Genüge. Wie jeden von euch habe ich einen geregelten Tagesablauf oder Wochenablauf, feste Gewohnheiten und lese jeden Tag die Losungen oder in der Bibel und habe so etwas, was man gut als Alltagswelt bezeichnen kann. Soweit alles schön und gut. Und nun bin ich mit der Schule fertig, ein anderer ist mit der Ausbildung fertig, ein dritter mit dem Studium. Und etwas ändert sich. Es gilt, Herausforderungen zu bewältigen, Neues zu starten oder in Angriff zu nehmen. Doch mein Verstand sagt mir andauernd, Vorsicht, Denver, du musst noch vieles bedenken, planen oder abwägen und womöglich entfließe deinem Alltagstrott. Sei nicht so spontan. Und dann fällt mir ein Bibelvers ein aus Sprüche 3, 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an den Herrn in all deinen Wegen, so wird er dich führen. Also genau das Gegenteil, was ich halt immer so denke, nämlich immer mit dem Verstand denken. Und hier steht, verlass dich nicht auf deinen Verstand, was für mich als Kopfmensch manchmal nicht so einfach ist, sondern verlass dich auf den Herrn. Gleichzeitig muss ich an Arthurs Worte denken, die er mindestens einmal während jeder Teenie-Oase von sich gibt und die ich auch immer, ich liebe es immer zu hören, weil es so schön ist, Arthur. Und zwar sagt Arthur, wenn ihr nur auf der Grundlage eurer Möglichkeiten agiert, so werdet ihr auf Grenzen stoßen. Agiert ihr aber auf die Grundlagen der Möglichkeiten Gottes, dann steht euch alles offen. Und das finde ich immer so, wow, weil auf die Grundlagen der Möglichkeiten Gottes. Mit meinem Gott, für den nichts unmöglich ist, möchte ich Berge versetzen, möchte ich etwas Neues erforschen, möchte ich mich mal trauen, mal meinem Alltag zu trotzen, zu entfliehen. Ich denke schon, dass es für uns Menschen schwierig ist, eben was Neues zu starten, weil wir brauchen eben Halt und Orientierung und das finde ich auch gut. Jedoch dürfen wir nicht das Spontane vergessen, nicht den Wunsch, mal was Neues zu erforschen, vergessen und vor allem nicht vergessen, mit Gott zu forschen, zu reisen, zu entdecken. Ich glaube, ich würde nicht so intensiv über Neues erforschen oder Ausbruch denken, wenn bei mir selber jetzt kein Umbruch passieren würde. Also, jetzt mit der Schule fertig. Aber warum denke ich erst jetzt darüber nach? Warum nicht schon vorher oder jederzeit? Man braucht nicht unbedingt große Umbruchsereignisse, um einen Anschub für was Neues zu bekommen. Man sollte versuchen, sich immer wieder auf mehr Lebendigkeit in einem ruhigen Alltagsleben oder auf mehr Ruhe in einem stressigen Alltagsleben aufmerksam zu machen. Keiner erwartet große Schritte. Jeder sollte versuchen, sich die Größe seiner Schrittlänge auf dem Weg zu etwas Neuem selbst zu wählen. Und in welche Richtung wir diesen Schritt setzen, wird uns Gott schon zuflüstern. So steht in Psalm 40,5 geschrieben, wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. O Vater, so bitte ich dich, gib mir deinen Segen, damit ich Mut habe, loszugehen und Neues zu starten, Kraft habe, neue Herausforderungen zu überwältigen und durchzuhalten. O Vater, wecke uns auf, wenn wir zu sehr eingemurmelt sind in unserem Alltagstrott, und lass uns mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand entscheiden. O Vater, füge du den Beginn, gib dem Fortschreiten die Richtung und der Vollendung dem Ausgang. Amen.
Ja, vielen Dank, Denver. Vielen Dank euch dreien. Ich möchte den Abschluss machen als Vierte und euch ein bisschen teilhaben lassen an persönlichen Heilung, die ich, eine ganz besondere, die Gott mir geschenkt hat. Ich bin in den 60er Jahren geboren und ich denke, der Erziehungsstil nach Kriegszeit war ein bisschen anders, als das heute oft der Fall ist. Und so, denke ich mal, war das auch häufig mit Ärzten. Die hatten nicht unbedingt, jedenfalls habe ich das nicht so erlebt, ein Händchen für Kinder. Und so habe ich dann erlebt, dass ich als Kind leider häufiger zum Zahnarzt musste. Und ich bin die Älteste von drei Geschwistern. Und meine beiden Geschwister hatte ich dann im Schlepptau dabei. Meine Mutter, die hat mich schon sehr früh alleine losgeschickt und mir Verantwortung gegeben. Und dann bin ich, wir drei, dann dahin. Und erstmal musste ich dann das erstmal über mich ergehen lassen und anschließend dann die Händchen halten für meine Geschwister. Und das hat sehr tiefe Ängste in mir bewirkt. Dann ging es weiter in der Ausbildung. Ich bin Krankenschwester oder ich habe die Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Und in diesem Krankenhaus gab es eine Abteilung, die war Kieferchirurgie und auch, ich sage jetzt mal, Zahnarztbereich. Und als junge Schwester hatte ich dann immer die Aufgabe, die Leute dann auf den Stühlen festzuhalten, wenn die Betäubungen nicht mehr wirkten. Und so hat sich dieses Trauma, was sich da entwickelt hat in meinem Leben, hat sich dann noch mehr verfestigt. Also habe ich das erlebt bei anderen, wo ich sehr mitgelitten habe und auch bei mir selber. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann gefühlte 20 Jahre nicht zum Zahnarzt gegangen bin. Ich habe immer gedacht, Elke, putz dir gut deine Zähne, dann wird alles gut. Habe das schön in den Hintergrund gedrängt. Und vor anderthalb Jahren passierte dann das, was ich eigentlich nie wollte, mir brach ein Zahn ab. Und ich hatte das längst alles vergessen, für mich war das ja auch irgendwie abgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Ich merkte, die ganzen Ängste kamen wieder hoch. In der Stadt, wenn ich da dran vorbeiging, dann merkte ich schon, mein Herz klopfte. Und ich merkte, ich kriege das einfach nicht selber hin. Ich hatte aber auch nie darüber gesprochen. Außer meinem Mann hatte ich nie diese Ängste erzählt und habe die ganzen Jahre mit mir selber rumgeschleppt. Und und ich treffe mich seit 2-3 Jahren mit einer Freundin, die sehr, sehr sensibel ist und sehr feinfühlig ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe mich schon sehr geschämt. Und ich habe mich nie getraut, es jemandem zu erzählen. Und inzwischen hatte ich eine richtige Not, weil inzwischen kamen natürlich auch noch Schmerzen dazu und ich diese Unfähigkeit überhaupt in diese Räume überhaupt zu kommen. Ich habe immer gedacht, die müssen mich erst betäuben und dann da reinbringen, dann ist es okay. Und ich habe mich dann getraut, ihr das zu erzählen. Und mich hat es sehr beeindruckt, dass sie sehr, sehr feinfühlig war, dass sie mir zugehört hat, dass sie mir keine Vorwürfe oder irgendwas gemacht hat, sondern sie hat einfach gesagt, weißt du, Elke, ich bete für dich und wenn du möchtest, komme ich mit. Wow. Und dann hat sie angefangen zu beten. Bei mir war das dann auch so, dass sich dann auch Albträume einstellten, dann in der Zeit. Und das Erste, was wegging, waren die Albträume. Und als wir uns beim nächsten Mal wieder sahen, sagt sie, und, wie geht es dir? Da sage ich, du, ich habe immer noch tierische Angst, aber ich habe keine Albträume mehr. Wow, sagt sie, das ist gut, ich muss weiter beten. Und sie betet weiter und weiter und mein Druck wurde natürlich immer größer, weil ich dachte, du musst jetzt mal irgendwie gehen, so geht das nicht. Und dann habe ich mich getraut, meinen Mann zu fragen, ob er einen Termin für mich macht, weil selber habe ich das nicht geschafft. Das hat er dann auch gemacht und auch mein Mann hat da wieder sehr gut reagiert. Er hat mir keine Vorwürfe gemacht oder irgendwas oder nach dem Motto, endlich geht sie mal zum Zahnarzt. Nein, er hat das einfach stehen lassen, hat gesagt, okay, ich mache den Termin. Und dann rückte dieser Termin immer näher. Und meine Freundin rief mich dann an und sagt, du Elke, ich komme mit dir. Und ich merkte dann irgendwie, ich schäme mich und ich möchte das nicht. Aber ich war so beeindruckt davon, dass sie einfach da war. Und sie sagt, weißt du, ich stehe auf morgens und ich bete, wenn du gehst. Ist das okay? Ja, sage ich, super. Und ich komme in die Praxis mit schlotternden Knien. Das war wirklich peinlich. Die Sprechstundenhilfe sah mir das schon an, als ich reinkam. Sie war sehr sensibel und meinte dann zu mir, ich sehe, Sie haben ganz schöne Angst. Ja, habe ich gesagt, das habe ich. Sagte, Sie brauchen überhaupt keine Angst haben. Die Zahnärztin hier, die ist super klasse, die hat ein super Feingefühl und die ist auch super vorsichtig und alles wird gut. Ach, und ich merkte schon, wie diese Atmosphäre dann dieser Praxis das schon bewirkte, dass ich langsam anfing, diese Angst zu verlieren. Und ich setzte mich dann ins Wartezimmer und dann saß da ein Mann, der mindestens genauso viel Angst hatte wie ich. Und ich dachte, oh Gott, das kann ja noch heiter werden. Wir haben aber nichts gesagt, beide nicht. Und dann wurde ich reingerufen und sie hat dann erstmal mit mir geredet. Das war unglaublich. Und sie hat gesagt, wir müssen heute nicht viel machen, ich gucke einfach mal nur und wenn nichts ist, ist auch okay, dann können sie auch wieder gehen. Und also total entspannt und ich merkte, indem sie redete, das war ganz komisch, wie diese Angst von oben nach unten wegging. Und ich saß dann in diesem Stuhl und dachte, boah, was ist das denn, das ist ja cool. Und es war ein komplett anderes Erlebnis als das, was ich bisher hatte. Und ich bin wirklich freudestrahlend aus dieser Praxis. Und dann habe ich gedacht, okay, mal gucken, wie lange das anhält. Ich bin ja immer sehr kritisch. Ich denke immer, nee, man kann kein Zeugnis geben, wenn das nicht wirklich okay ist. Und das Ding war, ich hatte leider noch auch ein Loch im Zahn. Das heißt, ich musste noch mal wieder hin. Und das war eigentlich der Test dann erstmal. Und ich merkte schon beim zweiten Mal, ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Und ich war so happy, ich dachte, wow, wie cool ist das denn? So viele Jahre hast du mit diesen Ängsten zu tun gehabt und jetzt erlebst du sowas. Und inzwischen ist es so, dass ich gerne gehe. dass Gott einfach ein Riesenwunder für mich getan hat. Und das, was mich ganz beeindruckt hat, war, dass ich gemerkt habe, gerade wenn man Dinge im Leben hat, die sehr tief sitzen und die sehr, ja, sehr existent sind, dass ich dann auch Menschen brauche, wo ich das einfach mal anders erlebe. Und mich hat das sehr beeindruckt, wie meine Freundin reagiert hat, wie mein Mann reagiert hat und wie diese Zahnärztin reagiert hat. Und ich denke, alle drei Menschen haben damit so beigetragen, dass Gott das auch in mir heilen konnte. Und ich lerne immer mal wieder Menschen kennen, die dann so sagen zu mir, weißt du, ich bleib so, wie ich bin, ist okay so. Und ich denke, jeder hat ja einfach Stärken und Schwächen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es sich lohnt, auch Gott an Charakter dran zu lassen, damit Menschen einfach auch mal was anderes erleben, als das, was sie in ihrer Kindheit oder ja, in irgendwelchen Dingen erlebt haben. Und für mich ist das ein Riesenansporn, ja, sensibel zu sein und liebevoll mit euch umzugehen oder mit mir selber auch umzugehen, weil das ist auch ein Punkt, wo Gott Dinge heilen kann in uns. Ich glaube, wenn nur einer in der Gemeinde ist, der das lebt, fällt das gar nicht auf. Wenn da schon zwei oder drei sind, wird das schon mehr. Und wenn wir als Gemeinde, die ja wirklich diese Haltung haben, wie wir miteinander umgehen und dass wir auch Gott wirklich an uns wirken lassen, dann glaube ich, kann das richtig, richtig gut werden. Weil die Welt wird daran erkennen, ob wir wirklich seine Jünger sind.